Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen Zeit haben, uns über den Römerbrief Gedanken zu machen. Ich modifiziere mal den einen Punkt des Vorworts. Ich möchte vielleicht das ein oder andere Mal auch gerne das im Dialog machen. Das ist zwar für die Aufnahme nachher nicht so hundertprozentig günstig, aber ich finde das für mich leichter und auch für euch ein Stück weit irgendwie, dass man selber mit dabei ist. Wenn wir uns über den Römerbrief Gedanken machen, dann ist meine erste Frage, wer hat den denn jetzt vor dem heutigen Vortrag mal ganz durchgelesen? Vielleicht könnt ihr einfach mal die Hand heben, wer das so in den letzten, sagen wir mal, 4 Wochen den Römerbrief gelesen hat. Naja, ich habe es getan. Ich will nicht sagen notgedrungen. Es ist einfach eine Hilfe, wenn wir jetzt über einen Brief sprechen, nächste Woche ist der 1. Korintherbrief dran, dass man sich mal das durchgelesen hat, dann hat man es leichter irgendwie auch zu folgen, was Thema ist, worum es geht. Auch wenn wir jetzt in dem ersten Teil vermutlich nicht zu den Versen im Einzelnen kommen, möchte ich zu Beginn einen Abschnitt aus diesem Römerbrief lesen. Wir haben eben schon gehört, das ist der erste Brief in der Anordnung der Briefe des Neuen Testamentes in unseren Bibeln und das mit Recht. Und ich möchte die ersten 17 Verse dieses Briefes vorlesen. Römer 1, Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir Gnade und Apostelamt empfangen haben zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen für seinen Namen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Allen Geliebten Gottes, den berufenen Heiligen, die in Rom sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich diene in meinem Geist in dem Evangelium seines Sohnes. Wie unablässig ich euch erwähne, allezeit flehend in meinen Gebeten, ob ich vielleicht endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen, das ist aber, um mit euch getröstet zu werden in eurer Mitte. Ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, um auch unter euch etwas Frucht zu haben, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als Barbaren, sowohl Weisen als Unverständigen bin ich ein Schuldner. So bin ich denn, so viel an mir ist, bereitwillig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft, zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Soweit Gottes Wort zu Beginn. Ich möchte heute Nachmittag durch diese 5 Punkte mit euch durchgehen. Weil es der Beginn eines großen Abschnitts im Neuen Testament ist, möchte ich einleitend ein paar Dinge sagen über das Neue Testament und die Briefe des Apostels Paulus im Allgemeinen. Ihr habt natürlich, als ihr euch mit dem Matthäusevangelium beschäftigt habt, ich habe das nicht genau mehr im Kopf von den Aufzeichnungen von Horst, aber sicherlich auch einen kurzen Überblick über das ganze Neue Testament gehabt. Ich möchte aber trotzdem ein paar grundsätzliche Dinge nochmal erwähnen, weil sie auch im Blick auf die Briefe von Nutzen sind. Ich möchte dann zweitens Einleitungsfragen zum Römerbrief mit euch durchgehen. Das machen wir sehr ausführlich, weil ich glaube, dass die Klärung von so ein paar grundsätzlichen Fragen im Blick auf diesen Brief uns letztlich weiterhelfen, den Brief insgesamt gut zu verstehen. Wir können ja sowieso nicht 16 Kapitel im Einzelnen betrachten, und das ist ganz, es ist viel leichter, wenn man so ein Grundgerüst vor Augen hat, dann die Einzelheiten sich auch näher vorzunehmen. Bevor wir dann in den Brief selbst gehen, möchte ich einen Vergleich machen mit zwei anderen Briefen des Neuen Testamentes, die wie so ein Spiegel einen gewissen Kontrast zu unserem Brief darstellen, nämlich den Epheserbrief und den Jakobusbrief. Und dann eine Gliederung mit einzelnen Punkten über den Römerbrief zeigen. Und zum Schluss dann, weil das ja eben nicht nur Kopfwissen sein soll, wie wir das eben gehört haben, auch so ein paar Konsequenzen für unser Glaubensleben daraus ziehen. Ob wir durch alles durchkommen, werden wir ja dann sehen. Nun zunächst ein paar Gedanken über das Neue Testament und die Briefe des Apostels Paulus. Wenn man das Neue Testament einteilen möchte, dann kann man das auf diese Weise tun, wie ich das hier versucht habe darzustellen. Man hat auf der einen Seite die Evangelien und die Apostelgeschichte, dann die Briefe, paulinische Briefe, katholische Briefe. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Ausdruck kennt. Katholisch heißt eigentlich allgemein, so wie die katholische Kirche ursprünglich die allgemeine Kirche war. Ob dieser Begriff für die Briefe wirklich gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage, aber sie werden so bezeichnet. Briefe, die eben nicht an eine konkrete Versammlung gerichtet worden sind, wie Thessalonicher Brief und so weiter, oder eine Person, wie Titus Brief, Philemon Brief, sondern die allgemein und deshalb nach dem Autoren bezeichnet werden, also Jakobusbrief, Johannesbriefe und so weiter. Und dann die Offenbarung. Mich würde mal interessieren, wer von euch so im letzten Jahr mal das komplette Neue Testament für sich durchgelesen hat. Das ist wichtig, dass man nicht nur so einen Brief oder ein Buch für sich liest und das immer wieder oder so Favoriten. Und ich könnte das genauso erweitern auf die ganze Bibel. Ich las jetzt in einem Interview, wie ein Gläubiger, ein Prediger sagte, entscheidend ist nicht, ob da ein guter Prediger irgendwo ist, ob da gute Prediger sind, ob da was los ist in der Gemeinde, sondern für das persönliche Glaubensleben ist von Bedeutung, was das Wort Gottes für einen Stellenwert bei mir hat. Und zweitens das Gebet. Das führt dazu, dass ich dem Herrn Jesus treu lebe, dass ich auch das tue, was der Herr mir aufgetragen hat. Und wir wissen aus dem normalen Leben, dass wir auch eine ausgewogene Ernährung brauchen. Und im Geistlichen ist das genauso. Und unsere Ernährung, das ist einfach die Bibel. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir uns immer wieder vornehmen, mal, ich sage jetzt mal, durch das ganze Neue Testament, aber auch durch die ganze Bibel durchzugehen. Also mir ist das ein Anliegen. Man muss das ja nicht in einem Jahr schaffen. Dazu muss man wirklich sehr viel lesen dann jeden Tag. Aber doch, dass man so über Perioden einmal das Ganze liest. Der eine Teil des Neuen Testamentes sind geschichtliche Bücher. Die sind ja meistens etwas leichter zu lesen, ja, weil irgendwie da was los ist. Da passiert was, Action, da ist irgendwas an Geschichten, die passieren. Der zweite Teil ist Lehre. Lehre ist etwas, was uns oft etwas schwerer fällt aufzunehmen, weil da so grundsätzliche Punkte abgearbeitet werden, die wir dann mit ein Stück weit Selbstarbeit in die Praxis umsetzen müssen, verwirklichen müssen. Die Schreiber des Neuen Testamentes tun es oftmals selbst. Wir werden das hier im Römerbrief auch sehen. Da wird nicht nur Lehre sein, sondern im zweiten Teil ist dann oft auch die Praxis, wo dann bestimmte Lehrteile direkt in das tägliche Leben auch dann umgesetzt werden, darauf bezogen werden. Und das Buch der Offenbarung ist dann der Teil, der uns prophetisch etwas zeigt, obwohl auch in den Briefen natürlich prophetische Elemente integriert worden sind. Mir ist das jetzt ein gewisses Anliegen, gerade für euch, die ihr noch jünger seid, dass ihr versteht, dass im Neuen Testament, damit beschäftigen wir uns ja jetzt, auch gewisse Linien existieren. Das Neue Testament ist nicht einfach so ein Sammelsurium von Briefen, von Büchern, sondern Gott hat, zwar nicht jetzt chronologisch oder so, wie das in unserer Bibel angeordnet ist, einen roten Faden dadurch gesetzt und doch kann man den feststellen. Und ich will das mal versuchen darzustellen an den vier Evangelien. Zu den vier Evangelien gibt es jeweils eine Reihe von Bibelbüchern, die so ein Stück weit eine Fortsetzung davon sind. Vielleicht ist es, oder mit Sicherheit ist das am leichtesten, wenn wir mal von unten losgehen, vom Johannesevangelium. Hat jemand eine Idee, was eine Fortsetzung auf diesem Evangelium ist, was auf dieses Evangelium aufbaut im Neuen Testament? Genau, Johannes Briefe und damit in Verbindung auch die Offenbarung. Man hat gesagt, die ersten 19 Kapitel des Johannesevangeliums sind eine Einführung in die Johannesbriefe, besonders in den ersten Johannesbrief. Und die letzten drei Kapitel, also 19 eingeschlossen, ist eine Einleitung in das Buch der Offenbarung. Denn das ist das Johannesevangelium, ihr habt das vielleicht, als es vorgestellt worden ist, gemerkt, das ist ein sehr prophetisches Buch am Anfang und am Ende. Und das zeigt uns manche prophetischen Linien, die man in der Offenbarung wiederfindet. Bei dem Lukas-Evangelium ist das auch nicht so schwierig. Was gehört zu dem Lukas-Evangelium? Hat da jemand was gesagt? Apostelgeschichte, genau. Was noch? Römerbrief wurde gesagt. Kann man noch etwas mehr sagen als den Römerbrief? Apostelgeschichte und Lukas-Evangelium wurden ja geschrieben eben von Lukas. Römerbrief ist geschrieben worden von Paulus. Hat Lukas mit Paulus irgendwie eine gewisse Verbindung? Ja, welche?
Er war mit in Rom,
er war überhaupt Reisebegleiter von dem Apostel Paulus. Lukas dürfte sehr viel durch den Apostel Paulus gelernt haben. Und so kann man, glaube ich, allgemein sagen, dass Lukas uns einen Einblick gibt, eine Einführung gibt, wenn man das Lukas-Evangelium und auch die Apostelgeschichte liest, in das, was dann nachher in den Briefen des Apostels Paulus vor uns kommt. Wir sehen das gleich noch an einem zweiten Beispiel. Wie ist das bei Markus? Hatte Markus eine Beziehung zu einem Schreiber der Briefe des Neuen Testaments? Wie bitte? Zu Petrus, genau. Petrus hat Markus sein Kind genannt in den Petrusbriefen. Und man nimmt an, und es spricht einiges dafür, dass Markus manches, wenn nicht überhaupt über das Leben des Herrn Jesus von dem Apostel Petrus gehört hat. Natürlich hat er nicht unter der Führung von Petrus das Markus-Evangelium aufgeschrieben, sondern unter der Leitung des Geistes Gottes. Und doch stellt man fest, dass so manche Hinweise in dem Evangelium dafür sprechen, dass er durch Petrus vieles da gelernt hat. Nun, dann bleibt bei Matthäus, bleiben nur noch zwei Briefe übrig, Judas und Jakobus. Und tatsächlich ist das so, wenn man sich zum Beispiel mal mit dem Jakobusbrief beschäftigt, dann werdet ihr feststellen, dass er fast eine Auslegung der Bergpredigt ist. Wenn ihr mal einen Vergleich macht von Bergpredigt und dem Jakobusbrief, dann werdet ihr enorm viele Parallelen feststellen. Und so wie das Matthäus-Evangelium ein Endzeitbuch ist, denn der König kam und damit kam das Ende der Segenszeit für das Volk Israel, so sind auch der Jakobus und der Judasbrief Endzeitbriefe. Es sind Briefe, die uns zeigen, wie das jüdische Bekenntnis zu einem Ende kam, Jakobusbrief, und wie das christliche Bekenntnis zu einem Ende kommt, das ist der Judasbrief. Und wenn ich euch, das war ja mein Einstieg, als jungen Leuten eine gewisse Hilfestellung geben möchte, dann diese: Wenn ihr das Neue Testament lest, dann nehmt diese Blöcke zusammen. Das ist, glaube ich, hilfreich zum Verständnis. Wenn man eben das Matthäus-Evangelium liest, ich tue das jedenfalls so, und dann verbinde ich das damit, dass ich dann Jakobus und Judas lese, weil man da so eine Gruppe von Gedanken hat, die Gott uns vorstellen möchte. Übrigens, wann immer ihr eine Frage habt, die können wir auch sofort klären. Ja? Also ihr könnt die natürlich bis zum Schluss aufbewahren, aber ihr könnt die auch gerne sofort stellen, macht dann euch einfach bemerkbar, damit wir weitergehen, also dass ich darauf eingehen kann. Jedenfalls, dass dann keine inhaltlichen Fragen einfach stehen bleiben und dann unverständlich irgendetwas bleibt. Wenn man, ja?
Also gibt es auch Verbindungen zum Alten Testament mit die Prophezeiung teilweise, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, aber Matthäus, Jesaja, nee, oder wer Jesaja, was der sagt, war ja dann, oder umgekehrt auch schon prophezeit.
Auf jeden Fall, man könnte jetzt eine ähnliche Darstellung versuchen über die Beziehung des Neuen Testamentes zum Alten Testament. Und da wird man natürlich feststellen, dass Matthäus derjenige ist, der mehr als die anderen Evangelisten auf das Alte Testament zurückgreift. Und so könnte man es bei anderen Büchern natürlich auch tun. Also insofern gibt es auf jeden Fall auch so eine Beziehung in das Alte Testament. Ja? Im Römerbrief werden wir noch sehen, dass das auch sehr vergleichbar ist. Ja, wenn wir uns die Schreiber des Neuen Testaments anschauen, dann werden wir feststellen, dass man sie natürlich nicht eindimensional auf eine Botschaft begrenzen kann. Und doch haben die Schreiber des Neuen Testaments so einen Hauptgegenstand. Und zwar sowohl im Blick auf die Person des Herrn Jesus, das ist das, was uns am meisten eigentlich interessiert, als auch im Bezug auf die Lehre, die sie uns vorstellen. Und Paulus, das ist ja nun ein Brief, den wir vor uns haben, den Paulus geschrieben hat. Er zeigt uns den Herrn Jesus im Wesentlichen, natürlich nicht nur, aber im Wesentlichen als den verherrlichten Christus. Also nicht als denjenigen, der hier auf der Erde lebt, sondern denjenigen, der nach vollbrachtem Werk zu Rechten Gottes thront. Und Paulus zeigt uns die Gläubigen auch in ihrer himmlischen Stellung. Das tut sonst kein Schreiber des Neuen Testaments. Also uns als Erlöste, die wir heute schon eine direkte Beziehung zu dem Himmel haben, um nicht zu sagen, nach dem Epheserbrief, die wir in Christus mitsitzen in den himmlischen Örtern. Nur Paulus zeigt uns auch diese Botschaft über die Versammlung Gottes. Natürlich sprechen auch die anderen Schreiber über die Versammlung letztendlich. Aber sie brauchen entweder das Wort nicht Versammlung, Gemeinde, oder sie sprechen davon in einem sehr eingeschränkten Sinn. Petrus zum Beispiel spricht natürlich von dem Haus Gottes. Das sind die Erlösten, das ist die Versammlung, das ist die Gemeinde. Aber er meint damit doch nicht die Versammlung in ihrem eigentlichen Charakterzug, zum Beispiel im Blick auf die Einheit. Wenn ihr euch Johannes anschaut, dann seht ihr, dass der Herr Jesus dort nicht so sehr als Verherrlichter dargestellt wird. Im Johannesevangelium findet ihr auch gar nicht seine Verherrlichung, sondern ihr seht, dass er der ewige Sohn Gottes hier auf dieser Erde ist. Und in dieser Verbindung werden auch wir gesehen als Erlöste, nämlich das ewige Leben, Christus in den Gläubigen. Paulus zeigt uns verbunden mit dem Himmel. Johannes zeigt uns den Himmel verbunden mit der Erde. Christus als das ewige Leben in uns. Und deshalb zeigt er die Gläubigen eben auf der Erde und Gott in uns wohnend. Sogar wenn er von dem Vaterhaus spricht, dann wie Gott und der Herr Jesus in uns, den Gläubigen, wohnt. Petrus wiederum zeigt uns den Herrn Jesus als den leidenden Knecht hier auf der Erde. Derjenige, 1. Petrus 2 zum Beispiel, der an das Kreuz gebracht wurde, der verurteilt worden ist, dem Unrecht widerfahren ist, aber nicht ihm im Himmel, sondern natürlich hier, während seines Lebens auf der Erde. Er ist dieser Knecht, dieser Prophet, der die Worte Gottes den Menschen gebracht hat. Und der Gläubige wird von ihm genauso dargestellt. Er ist wie Christus in der Welt, in Prüfungen. Alttestamentliches Bild ist diese Wüste, in der wir als Gläubige unsere Prüfungen zu durchleben haben. Und der Jesus ist da für uns nicht derjenige, der uns in den Himmel zieht. Er ist nicht derjenige, der das Leben, den Inbegriff unseres Lebens darstellt, sondern ist derjenige, dem wir hinterherlaufen. Unser Vorbild hier auf dieser Erde. Wir brauchen alles drei. Wir brauchen nicht nur Paulus, wir brauchen nicht nur Petrus oder Johannes, sondern wir brauchen den Blick nach oben, da gehören wir hin. Wir brauchen das Bewusstsein, dass Gott in uns wohnt. Und wir müssen auch das Auge nach vorne richten auf den Herrn Jesus. So wie er gelebt hat, so sollen auch wir unser Leben führen. Jakobus, hat man gesagt, schreibt am wenigsten über den Herrn Jesus. Den Namen des Herrn Jesus findet ihr überhaupt nur zweimal in seinem Brief. Aber man hat auch gesagt, es gibt keinen neutestamentlichen Schreiber, der so wie der Herr Jesus spricht. Wenn ihr euch das anschaut, ich habe das schon im Blick auf die Bergpredigt gesagt, das gilt genauso auf das ganze Evangelium. Man findet kaum einen anderen Brief, wo man eigentlich den Schreiber reden hört, wie der Herr Jesus hier auf der Erde mit seinen Jüngern gesprochen hat. Und Jakobus beschäftigt sich eigentlich ausschließlich mit unserem praktischen Lebenswandel. Matthäus, habe ich schon gesagt, ist sehr verbunden mit Jakobus. Er zeigt uns den Herrn Jesus als Messias und als den Sohn Abrahams. Das ist ein etwas weiterer Blickwinkel als den, der die ganzen Nationen segnet. Und wir als Gläubige, wir sind seine Jünger. Jünger in dem Königreich, wo der Herr Jesus, der die Autorität in unserem Leben ist. Markus, Judas und Lukas, habe ich mal hinten dran gefügt, sind sehr ähnlich wie andere Schreiber. Lukas vielleicht besonders den Herrn Jesus als Sohn des Menschen. Aber ansonsten sehen wir, dass sie Ähnlichkeiten haben mit anderen Schreibern. Ich wollte euch durch dieses Bild einfach deutlich machen, wir brauchen die unterschiedlichen Schreiber. Wir können uns, wenn wir jetzt den Römerbrief heute vor uns haben, schön, man muss sich auch einmal mit einem Brief ausführlicher beschäftigen. Aber vergesst nicht, es reicht nicht, irgendwie so ein Thema zu haben. Es reicht nicht, so ein Bibelbuch oder eine Familie von Bibelbüchern zu haben. Wir brauchen das ganze Neue Testament. Die Botschaften sind sehr unterschiedlich, obwohl sie in Christus münden. Aber sie zeigen uns verschiedene Blickwinkel unseres Lebens, verschiedene Blickwinkel auf die Person des Herrn Jesus. Und Gott hat uns das ja nicht von ungefähr in dieser Unterschiedlichkeit, in dieser Vielfalt mitgeteilt, damit wir eben genau so den Herrn Jesus sehen und auch unser Leben unter diesen Blickwinkeln führen. Damit kommen wir zu den Briefen, die Paulus selbst geschrieben hat. Ich habe drüber geschrieben 14 Briefe. Wenn man jetzt genau nachzählt, wird man natürlich noch zu 13 kommen. Warum sage ich 14? Weil ich glaube, dass der Hebräerbrief auch ein Brief des Apostels Paulus ist. Die ganze Botschaft dieses Briefes ist natürlich so, dass der Schreiber nicht vor unseren Augen erscheint, sondern dass allein Christus da gesehen werden soll. Aber der ganze Aufbau, auch die Art, wie er spricht, die Grüße zum Schluss, ich meine, dass vieles darauf hinweist, dass es ein Brief von Paulus ist. Und bitte, es passt natürlich auch in so eine gewisse Vorstellung, dass Gott sein Wort in einer vollkommenen Weise angeordnet hat. Und 14, 2 mal 7 ist nun mal das göttliche Zeugnis seiner Vollkommenheit. Deshalb scheint mir das passend zu sein. 9 Briefe sind an Versammlungen gerichtet worden. Man könnte auch sagen, die Briefe an 7 Versammlungen. Auch das ist ein Hinweis, meine ich, darauf, dass wir es hier wirklich mit einer echten Vollkommenheit zu tun haben. Insgesamt haben wir ja 27 Briefe oder Bücher im Neuen Testament, 3 hoch 3. Alles, meine ich, ist ein Zeugnis von dieser wunderbaren Vollkommenheit, Herrlichkeit Gottes. Wenn man mal versuchen möchte, die Briefe mit so einem Satz zu überschreiben, was der Inhalt ist, Römerbrief haben wir eben schon in der Einleitung gehört. Es ist das Evangelium Gottes und die Rechtfertigung aus Glauben. Übrigens ist es interessant, dass gerade Paulus im Römerbrief immer wieder alles auf Gott zurückführt. Natürlich hat der Herr Jesus das Werk vollbracht. Aber wenn ihr nun mal in diese Einleitung, die wir gelesen haben, schauen wollt. Vers 1, Evangelium Gottes. Vers 7, die Geliebten Gottes. Vers 10, es geht um den Willen Gottes. Vers 16, es geht um Gottes Kraft. Vers 17, es geht um Gottes Gerechtigkeit. Im Römerbrief wird alles letztendlich auf Gott bezogen. Warum? Wenn es darum geht, dass Menschen gerettet werden sollen, dann hilft es uns nicht, wenn alles auf den Herrn Jesus bezogen wird. Denn die Autorität, die Ja sagen muss, das ist Gott. Jetzt sagst du, der Jesus ist Gott. Schon recht. Aber als Jesus wird er vorgestellt als der Mensch. Und es reicht nicht, dass wir mit einem Menschen in Frieden sind. Wir brauchen eine Beziehung zu Gott. Dass wir diese Beziehung nur über den Herrn Jesus haben können, das ist wahr. Aber letztlich ist Gott der Richter. Gott ist derjenige, der verdammt oder der rettet. Und deshalb wird in diesem Brief alles auf Gott, auf ihn bezogen. Der erste Korintherbrief, der zeigt uns die Ordnung im Haus Gottes. Das Haus Gottes, die Versammlung, die Gemeinde, sie hat in Gottes Augen eine Ordnung. Und diese Ordnung wird uns im Korintherbrief vorgestellt, besonders die innere Ordnung. Damit ist gemeint, nicht so sehr die Ordnung, was äußere Verhältnisse oder Fragestellungen betrifft, sondern mehr, was die innere Moral, die innere Lehre betrifft. Ja, Thema Moral, 1. Korinther 5, Unmoral, Moral. Was die Lehre betrifft, zum Beispiel 1. Korinther 10 und 11, die Frage des Abendmahls, des Gedächtnismahls, 1. Korinther 15, die Frage der Auferstehung. Das sind alles Fragen der inneren Ordnung, die Gott für seine Versammlung, für seine Gemeinde festgelegt hat. Der zweite Korintherbrief zeigt uns den Diener und seinen Dienst. Paulus ist da angegriffen worden von den Korinthern oder von bösen Leuten in Korinth. Und dann zeigt er, was einen wahren Diener auszeichnet. Und er zeigt, wie der Dienst eines Gläubigen. Und bitte, wenn ihr von Dienst und Diener hört, auszeichnet, was, wenn ihr von diesen beiden hört, dann denkt nicht irgendwie an Leute, die so einen besonderen Dienst haben, wie wir meinen. Sondern dann geht es immer um jeden von uns, um jeden Erlösten, der an den Herrn Jesus glaubt und neues Leben besitzt. Der Galaterbrief, der sehr eng verbunden ist mit dem Römerbrief, er zeigt uns, dass die Lebensregel des Erlösten Gnade ist und nicht Gesetz. Dass unsere Lebensregel nicht ist, dass wir das Gesetz als Gläubige tun wollen, sondern Christus, Römer 10, Vers 4, ist das Ende des Gesetzes. Und damit ist nicht gemeint, schrieb mir diese Woche jemand, das Ziel des Gesetzes. Christus ist nicht das Ziel des Gesetzes, obwohl das auch wahr ist. Aber das ist an dieser Stelle nicht gemeint, sondern ist wirklich das Ende, der Schluss der Kraft des Gesetzes über einen Menschen, der Jesus Christus als Retter angenommen hat. Der Epheserbrief führt uns zu den höchsten Höhen, die wir überhaupt in der Bibel finden. Er zeigt uns den Ratschluss Gottes, und zwar den Ratschluss Gottes, der in der Zeit des Alten Testamentes verborgen war. Da war er nicht offenbart. Aber durch den Apostel Paulus ist er offenbart worden und deshalb zeigt er uns diesen Ratschluss und zwar sowohl im Blick auf jeden Einzelnen von uns, als auch im Blick auf die Versammlung insgesamt. Der Philipperbrief ist ein ganz praktischer Brief. Vorhin habe ich von Wüste gesprochen, bei Petrus, das finden wir auch bei dem Philipperbrief, deshalb stellt sich Paulus dort auch nicht als ein Apostel vor. Er zeigt uns den Lebenswandel, den praktischen Lebenswandel eines Christen. Man hat gesagt, es ist die typische Erfahrung eines Christen. Das heißt nicht, dass es deine und meine typische Erfahrung sein muss, weil wir manchmal gar nicht typisch christlich leben. Und dann ist es nicht meine Erfahrung, nicht deine Erfahrung. Aber er zeigt uns eigentlich die Erfahrung, die ein Christ macht, wenn er nämlich mit dem Herrn Jesus lebt. Der Kolosserbrief ist ein Gegenstück zu dem Epheserbrief und zeigt uns Christus, das Haupt der ersten und zweiten Schöpfung. Er zeigt uns auch die Versammlung, die Gläubigen in dem Ratschluss Gottes. Aber bei den Kolossern war das Problem, dass sie den Herrn Jesus aus den Augen verloren hatten. Deshalb kann er ihnen nicht die herrliche Stellung des einzelnen Erlösten der Versammlung zeigen, wie im Epheserbrief, sondern er zeigt uns, mit wem die Versammlung, mit wem der Erlöste verbunden ist. Mit Christus, dem Haupt der Versammlung. Und das ist der Herrliche, der Verherrlichte, der im Himmel zur Rechten Gottes thront. Dann haben wir noch die zwei Thessalonicher Briefe. Der erste zeigt uns das Kommen des Herrn Jesus. Und zwar die beiden Phasen seines zweiten Kommens, müsste ich besser sagen. Nämlich, dass er zur Entrückung der Gläubigen kommen wird. Dazu gehören alle Erlösten, die heute leben, die an den Herrn Jesus glauben. Und dass er dann, mindestens sieben Jahre später, noch einmal auf diese Erde kommen wird und dann mit den Erlösten, die er vorher in den Himmel geholt hat, um auf dieser Erde sein Reich, sein Königreich aufzurichten. Und Paulus zeigt nicht einfach diese zwei Seiten des Kommens, sondern er verbindet das damit, was das für Auswirkungen haben muss und haben wird in dem Leben eines Gläubigen. Der zweite Thessalonicher Brief zeigt uns den Tag oder die Ankunft des Herrn Jesus, besonders da die Seite, dass er kommen wird, um sein Königreich aufzurichten, um Gericht zu üben. Und was da vorher geschehen wird, geschehen muss auf dieser Erde. Und zeigt, dass das eine Bedeutung hat, nicht nur für die Erlösten, sondern auch für die Ungläubigen, die dann gerichtet werden. Das sind, ich hoffe, einigermaßen nachvollziehbar für euch, die Botschaften, die Kernbotschaften der Briefe an die Versammlungen. Wir haben dann noch vier Briefe an Personen. Die beiden Briefe an Timotheus, den Brief an Titus und den Brief an Philemon. In 1. Timotheus finden wir die Ordnung im Haus Gottes, und zwar was die Lehrfragen betrifft. Was da für eine Autorität herrschen soll. Und wie die, man könnte auch sagen, die äußere Ordnung dort sein soll. Aber speziell was die Lehrfragen betrifft. Der 2. Timotheusbrief zeigt uns, dass es einen Niedergang geben wird in der Christenheit. Wir leben heute an einem Punkt, wo dieser Niedergang nicht erst eingesetzt hat, sondern weit fortgeschritten ist. Und er zeigt uns, wie dann der Einzelne in diesen Zeiten, wo viele sich Christen nennen, ein großes Haus existiert, wo sich alle möglichen Leute Christen nennen, aber mit Christus in ihrem persönlichen Leben gar keine Beziehung pflegen, wie sich dann der Einzelne in diesen Umständen verhalten soll. Der Titusbrief zeigt uns auch noch einmal die Ordnung Gottes. Wir haben also den 1. Korintherbrief, wir haben den 1. Timotheusbrief und den Titusbrief. Und der Titusbrief zeigt uns besonders die äußere Ordnung. Titus wird zum Beispiel angewiesen, bestimmten Leuten den Mund zu stopfen. Er wird angewiesen, Älteste in einer bestimmten Gegend dort einzusetzen und so weiter. Die äußere Ordnung im Haus Gottes. Haus Gottes heißt immer Versammlung, Gemeinde Gottes. Dann haben wir den Philemonbrief, der eine Ergänzung eigentlich zu dem Kolosserbrief ist, so wie die beiden 2. und 3. Johannesbrief eine Ergänzung zu dem 1. Johannesbrief ist, so ist der Philemonbrief eine Ergänzung zu dem Kolosserbrief, wo er praktische Hinweise und Beziehungen als Bild der christlichen Wahrheit vorstellt. Das ist eine ganz einfache Geschichte, ich gehe nicht weiter darauf ein. Und es gibt sehr viele Einzelheiten in diesem Brief, die uns Bilder darstellen von geistlichen Wahrheiten. Zum Beispiel von der Hingabe des Christus und das, wie das ein Christ verwirklichen soll in seinem Leben, wie Paulus das getan hat. Nun, dann haben wir noch einen speziellen Brief, der ein wenig aus der Ordnung fällt, der Hebräerbrief. Wenn er denn von Paulus geschrieben worden ist, was ich glaube, dann ist er doch ein Stück weit anders als die anderen Briefe des Apostels, weil er sich speziell an Bekenner aus dem Judentum richtet. Und dort zeigt, dass die christliche Wahrheit nicht irgendwie eine Weiterführung des jüdischen Systems ist. Diesen Eindruck kann man heute gewinnen. Ja? In vielen Kirchen, auch Gemeinden, ist sehr viel jüdisch geworden, sehr viel Äußerliches. Ja, Tempel, man spricht heute von Gotteshäusern, Gewänder, das war das Typische des Hohen Priesters, der Leviten und so weiter. Und der Schreiber zeigt uns dort, nein, das Christentum ist nicht irgendwie eine Fortführung oder Ergänzung oder dasselbe wie das Judentum, sondern es steht in einem direkten Gegensatz zu dem, was im Judentum, in dem jüdischen Gottesdienst gegeben wurde. Das eine ist materiell, Judentum, und das Christentum ist geistlich, eine geistliche Anbetung, ein geistliches Glaubensleben und so weiter. Dann kurz über die Entstehung der verschiedenen Briefe. Ich gehe da jetzt nicht groß drauf ein. Man kann versuchen, und das ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man so ein bisschen die Umstände der einzelnen Briefentstehungen kennt, da kann man versuchen, eine zeitliche Ordnung reinzubekommen in das Schreiben der einzelnen Briefe. Wahrscheinlich ist der Galaterbrief der erste Brief, den Paulus geschrieben hat. Ich persönlich nehme an, dass er vor dem Apostelkonzil, das ist Apostelgeschichte 15, geschrieben worden ist. Deshalb nehme ich das an, weil er das Thema behandelt, was in Apostelgeschichte 15 Inhalt ist, nämlich die Frage, müssen die Heiden irgendwelche, die Gläubigen aus dem Heidentum, müssen die irgendwelche jüdischen Gesetze erfüllen? Und genau das war das Problem unter den Galatern. Und Paulus geht in dem Brief in keiner Weise darauf ein, dass da eine Entscheidung eigentlich unter den Aposteln und den Ältesten durch den Heiligen Geist getroffen worden ist. Manche beziehen den Brief auf die zweite Missionsreise. Andere, ich habe das unter drittens, seht ihr das, dass der Galaterbrief nochmal auftaucht. Ich gehe da nicht weiter drauf ein. Wir haben dann die zweite Missionsreise, wo die beiden Thessalonicher Briefe entstanden sind. Die dritte Missionsreise, wo die Korintherbriefe und der Römerbrief, also unser Brief, auch geschrieben worden ist. Dann kommen die Gefangenschaftsbriefe, zwei Briefe nach der ersten Gefangenschaft und vermutlich zwei Briefe dann auch in der letzten Gefangenschaft des Apostels Paulus. Das zeigt, Paulus hat in ganz unterschiedlichen Situationen, Lebenssituationen geschrieben. Wir wissen, dass Paulus nicht nur rosige Zeiten kannte. Und in jeder Situation hat er sich darauf eingelassen, Gottes Diener zu sein. Gott sucht keine Leute, die irgendwie nur in guten Zeiten ihm nachfolgen, dem Herrn Jesus nachfolgen, Gott dienen. Er sucht dich und mich, dass egal wie die Umstände in deinem, in meinem Leben sind, dass wir trotzdem bereit sind, einen Dienst für ihn zu tun. Und Gott kann, wie bei Paulus, die unterschiedlichen Gegebenheiten dazu benutzen, dann auch unterschiedliche Botschaften den Gläubigen zu senden. Ja, gibt es dazu im Moment noch Fragen? Wenn nicht, ich hoffe nicht, ihr seid zu sehr erschlagen, möchte ich mich jetzt dem Römerbrief direkt dazu wenden, dem, was ich Einleitungsfrage genannt habe. Das ist so ein Begriff, den man in der Literatur öfter findet. Einleitungsfragen, mit denen man sich überhaupt auseinandersetzen sollte, wenn man ein Bibelbuch sich neu vornimmt. Dann sollte man Fragen stellen, damit man irgendwie mehr die Botschaft dieses Buches, dieser Briefe versteht. Das kann man übrigens im Alten Testament genauso tun. Nicht immer kann man alle Fragen ausführlich beantworten oder im Einzelnen überhaupt beantworten, aber manche Fragen sind doch hilfreich. Und das sind die sogenannten W-Fragen, die man am Anfang bei einer Beschäftigung mit einem Bibelbuch sich stellt. Die erste Frage ist, wer ist überhaupt der Verfasser? Nun, bei uns ist das ja nicht schwer. Das ist nicht in jedem Buch des Neuen Testaments möglich. Hebräerbrief zum Beispiel ist das ein Stück weit eine Vermutung. Bei den Evangelien finden wir keine Hinweise. Hier aber in diesem Buch, wir haben den Vers gelesen, Römer 1, Vers 1, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, er schreibt. Das ist die typische Reihenfolge in den damaligen Briefformen. Wir schreiben ja bei uns heute unten drunter, wer den Brief geschrieben hat. Naja, manchmal setzen wir auch die Adresse oben dran. Ja, aber in der Regel schreiben wir unten drunter, wer den geschrieben hat. Damals schrieb man das vorne weg. Paulus tritt aber in den einzelnen Briefen durchaus unterschiedlich auf. Ich habe hier als ersten Punkt aufgeführt, dass er Apostel ist. Denn in unserem Brief nennt er sich so. Berufener Apostel. Was heißt das, dass er Apostel war? Vielleicht können wir dazu mal den einen oder anderen Vers kurz aufschlagen, weil ich glaube, dass das von Nutzen, von Bedeutung für uns ist, dass wir das verstehen. Wir schauen zuerst mal 2. Korinther 12, Vers 12. Da spricht Paulus nämlich davon, Vers 12, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Paulus zeigt also, dass Apostel zwei Beweise eigentlich hatten. Der erste Beweis, und das erstaunt uns vielleicht, ist eben nicht die Zeichengaben, die die Apostel offenbar hatten. Alle hatten, alle 13, können wir sagen. Sondern die erste Beweisführung von ihm ist Ausharren. Gott wollte nicht Männer geben, die einfach äußerlich große Wunder taten. Ja, die irgendwie äußerlich auffielen dadurch, dass sie Tote auferweckten, dass sie Kranke geheilt haben. Sondern ein Apostel erwies sich in Ausharren. Kolosser 1 macht übrigens deutlich, dass die größte Krafterweisung im Leben eines Gläubigen ist, dass er ausharrt. So, und hier ist das bei Paulus gewesen. Paulus hatte Ausharren. 2. Korintherbrief, was da alles auf ihn eingestürmt ist, ja, wie viele Schläge er bekommen hat, Schiffbruch erlitten hat, auf dem Wasser, in den Tiefen heißt es da einmal, also eine Nacht draußen im Wasser zugebracht hat. Und da hat er eben nicht aufgegeben, sondern er ist im Glauben stehen geblieben. Das ist der erste Beweis, dass er ein Apostel war. Und zweitens, dass er Wunder getan hat. Kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Ist ja ab Kapitel 13 im Wesentlichen, finden wir da den Apostel Paulus, wie er Menschen aus den Toten auferweckt hat, geheilt hat, wo nur der Schatten, ja das ist bei Petrus glaube ich, aber wo sie nur sein Gewand anfassten und damit deutlich wurde, er war wirklich ein Apostel. Aus der Apostelgeschichte 1 wissen wir, dass ein Apostel Augenzeuge des Herrn Jesus gewesen sein musste. Nur da steht natürlich die Frage, wie ist das bei Paulus? Wir lesen an keiner Stelle davon, dass er den Herrn Jesus gesehen hat während seines Lebens. Das war ja die Voraussetzung für den Ersatz von Judas Iskariot, dass er eben Augenzeuge war des Lebens und des Todes und der Auferstehung des Herrn Jesus. Das war bei Paulus nicht der Fall. Aber er hat den Herrn Jesus gesehen. Und zwar im Unterschied zu den Jüngern, nicht nur als den Auferstandenen, sondern als den Verherrlichten. Und wir können an mindestens zwei Begebenheiten denken. Das ist erstens die Bekehrungsgeschichte von Paulus, Apostelgeschichte 9, wo er den Herrn gesehen hat. Und zweitens 2. Korinther 12, wo er den Herrn Jesus, wo er entrückt worden ist. Das lesen wir in dieser Weise nur bei Paulus. Entrückt worden ist in den dritten Himmel, wo er auch den Herrn gesehen hat. Wir haben in Römer 1 gelesen, dass es ein Apostel durch Gott berufen gewesen ist. Und Paulus legt im Galaterbrief, Galater 1, außerordentlich Wert darauf, dass das bei ihm der Fall war. Galater 1, Vers 1 sagt er, Paulus, Apostel nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater. Paulus war also kein Werkzeug, das durch einen Menschen angestellt worden ist, sondern er ist allein durch Gott und den Herrn Jesus, von dem wir in Galater 1, Vers 16 lesen, dass er ihm besonders offenbart worden ist. Also das bestätigt noch einmal, dass Paulus den Herrn Jesus gesehen hat. Er ist allein durch göttliche Personen und den Herrn Jesus, der Gott ist, in diesen Dienst berufen worden. Das ist übrigens etwas, was bis heute gilt. Dass jemand in dem Dienst des Herrn Jesus nie durch Menschen angestellt sein kann. Allein Gott, allein der Herr Jesus beruft. Epheser 4, Vers 11 und manche andere Stellen machen das ganz deutlich. Nicht Menschen berufen in den Dienst für den Herrn, sondern Gott, der Herr Jesus allein. Paulus war aber nicht nur Apostel. Aber dann, wenn er mit Autorität sprechen muss, zum Beispiel den Korinthern gegenüber, oder dann, wenn er eine Wahrheit offenbart, vorstellt, die bis dahin noch nicht bekannt war, Epheserbrief, Kolosserbrief, oder wenn er diese Bedeutung, die Autorität des Evangeliums uns vorstellt, wie in unserem Brief, dann tritt er als Apostel auf. Aber er war mehr. Er war auch Prophet. Wenn ihr daran denkt, Epheser 2, dass das Neue Testament auf der Grundlage der Propheten und Apostel aufgebaut ist, oder die Versammlung wird da sogar auch drauf bezogen, an anderer Stelle das Wort Gottes, dann zeigt das, dass die neutestamentlichen Schreiber solche waren, die Apostel waren und Propheten. Lukas zum Beispiel war kein Apostel, aber er war ein Prophet. Oder Judas oder Jakobus. Aber Paulus war auch ein Prophet. Er spricht prophetische Worte. 2. Timotheusbrief habe ich davon gesprochen, dass er von Zeiten spricht, die damals nicht waren, die aber kommen würden, von Niedergang zum Beispiel und so weiter. Da spricht er als Prophet. Paulus war aber nicht nur Apostel und Prophet, er war auch Evangelist, Hirte und Lehrer. Evangelist, Apostelgeschichte sehen wir deutlich, wie er Ungläubigen das Evangelium verkündigte. Unser Brief zeigt, dass er Evangelist ist. Er stellt das Evangelium Gottes vor. Er war Hirte. Wenn ihr an die Thessalonicher Briefe denkt, 1. Thessalonicher 1, wie er davon spricht, dass er wie ein Vater und wie eine Mutter zu den Thessalonichern gekommen ist. Also in dieser Hirtenaufgabe. Oder wenn ihr Apostelgeschichte 20 denkt, wo er die Ältesten aus Milet, aus Ephesus dann nach Milet geholt hat und wie er mit einem Hirtenherzen, ja, und mit einer Hirtengabe zu ihnen gesprochen hat. Er war Lehrer. Der Römerbrief, Hebräerbrief, Epheserbrief sind Dokumente, dass er echt Lehrer war. Das übrigens ist eine absolute Ausnahme, dass ein Mann alle Gaben, die wir so im Neuen Testament finden, Epheser 4, und wenn wir noch die Wundergaben hinzunehmen, 1. Korinther 12, dann waren die auch alle bei ihm vorhanden. Er konnte in Sprachen reden, etwas, was es ja nur am Anfang der Christenheit gab. Er konnte offensichtlich dann auch übersetzen, weil er das dann weitergeben konnte. Wunderheilung, und was hat er alles getan? Aber das ist der absolute Ausnahmefall. Also man sollte heute nie erwarten, weder von sich noch von anderen, dass sie nun überall zu allem fähig wären. Wir haben Grenzen. Und es ist gut, wenn wir diese Grenzen auch einhalten. Wir finden weiter, was für ein Jude Paulus war. Gerade in unserem Brief, wenn er auch manches über das Judentum, über die Entwicklung und die Wege Gottes mit den Juden vorstellt, dann finden wir, dass er sich da auskannte. Philipper 3 zeigt, oder Philipper 2, dass er Benjaminiter war, dass er Pharisäer war, dass er Israelit war, untadelig im Gesetz. Also das war ein Mann, der nicht irgendein Israelit war. Wenn er von sich selbst sagt, untadelig im Gesetz, da in Philipper 3, das ist schon was. Natürlich war auch Paulus ein Sünder. Aber was die äußere Einhaltung des Gesetzes betrifft, untadelig, der hat jeden Sabbat gehalten. Der hat alle Vorschriften, hat er da eingehalten, diese äußerlichen Reinigungsvorschriften, das ist damit gemeint. Also das war ein Mann, der entschieden lebte. Vorher als Jude entschieden lebte, wenn auch auf dem Irrweg, und später dann als Christ auch. Aber auch dieser Mann musste sich bekehren. Das muss sich jeder von uns. Heute sind die wenigsten, ich vermute kein, vielleicht keiner hier in dem Raum Jude. Aber vielleicht bist du Kind gläubiger Eltern. Auch dann musst du dich bekehren. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, außer Christus, der sich nicht bekehren müsste. Auch du, auch ich, wir müssen uns bekehren. Und die Bekehrungsgeschichte von Paulus finden wir in Apostelgeschichte 9. Hast du auch so eine Bekehrungsgeschichte, wo du eingesehen hast, dass du verloren bist, dass du Jesus Christus als persönlichen Retter nötig hast, dass du ewig verloren gehen würdest, wenn er nicht gekommen wäre, um am Kreuz für deine Sünden zu sterben. Und das musst du für dich persönlich in Anspruch nehmen. Wenn wir über Paulus als den Verfasser sprechen, hätte ich eigentlich noch aufhören müssen, dass der eigentliche Verfasser natürlich der Geist Gottes ist. Und doch benutzt er Paulus. Und auch Paulus in seiner Persönlichkeit. Ja, das Neue Testament ist nicht irgendwie gleichgeschaltet in allen Briefen oder allen Büchern, sondern er benutzt die Eigenarten, die Fähigkeiten auch der Geist Gottes, jedes einzelnen Schreibers, so wie er auch deine Fähigkeiten in seinem Dienst benutzen möchte. Aber Paulus hat diesen Brief nicht handschriftlich komplett selbst geschrieben. Wir wissen, dass er den Galaterbrief vollständig selber geschrieben hat. Aber hier, wenn ihr mal nach Kapitel 16 schaut, dann seht ihr, dass er einen Schreiber hatte. Und da heißt es in Vers 22, ich, Tertius, heißt der Dritte, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Finde ich übrigens auch großartig. Das ist ein Brief, inspiriert, das heißt geführt durch Gott. Und doch gibt Gott diesem Schreiber, der, wenn wir so sagen wollen, nur Schreiber war, die Freiheit, auch eigene Worte noch anzuführen. Ja, wir heute, wir würden sagen, sowas passt doch gar nicht in den Brief rein. Warum soll der jetzt auch noch schreiben, dass er da eben der Schriftführer war, sozusagen die Feder geführt hat. Aber Gott wollte das, weil uns Gott diese persönliche Note, dass da einer bereit war, einfach nur Federhalter zu sein. Das zeigt uns Gott. Vielleicht geht dir das auch so, dass dein Dienst in deinen Augen nicht groß ist. Nun, keiner von uns hat einen großen Dienst. Aber vielleicht fühlst du dich irgendwie so, ja, nur, wie Johannes der Täufer gesagt, ich bin nur die Stimme. Also nicht mal die Worte, nicht mal der Mund, sondern nur das Stimmband. Und hier Tertius, der hat nur die Feder geführt, nur. Aber was für einen Wert hat das in den Augen Gottes, dass er das aufgeschrieben hat. Und so hat auch dein Dienst, das, was du tust, wenn du es für den Herrn Jesus tust, das hat Wert für ihn. Vielleicht ist Phoebe, diese Schwester, von der wir in Kapitel 16, Vers 1 lesen, die da empfohlen wird, die Überbringerin dieses Briefes gewesen. Wir wissen das nicht genau, aber da sie an erster Stelle in diesen Grüßen kommt, könnte man sich das doch vorstellen, auch weil Paulus sie so ausdrücklich da empfiehlt, dass sie diesen Brief überbracht hat. Das zeigt uns, bestätigt noch einmal, dass auch ihr Frauen, Schwestern, die an den Herrn Jesus glaubt, Aufgaben habt. Natürlich in dem Rahmen, wie das Neue Testament uns das zeigt. Aber das ist nicht die Versammlung Gottes oder, ja, die besteht nicht nur aus den Zusammenkünften. Und die Versammlung Gottes, die besteht eben nicht nur aus Brüdern, die irgendwie eine Arbeit tun, sondern jeder hat seinen Auftrag. Auch ihr als Schwestern habt euren Dienst, habt eure Aufgabe. Die zweite Frage, die man sich natürlich stellt, ist, wem ist dieser Brief geschrieben worden? Vielleicht ist das ein wenig banal aus unserer Sicht. Natürlich ist das der Römerbrief, also an Gläubige aus Rom geschrieben. Wir wollen dabei, 1 Vers 7 habe ich als Vers angegeben, allen Geliebten Gottes, den berufenen Heiligen, die in Rom sind. Und später haben wir noch einmal gelesen in Vers 15, dass es um diese Gläubigen in Rom ging. Aber es darf doch eine Erinnerung für uns alle sein, es waren alle Gläubigen in Rom. Wenn Gott an die Versammlung Gottes, sagen wir hier in Celle, denkt, dann denkt er nicht irgendwie an so ein paar Gläubige, die sich da oder dort versammeln, sondern dann ist sein Blick immer an alle Gläubigen gerichtet. Ja, er erwartet von uns, dass wir sein Wort ernst nehmen und danach uns versammeln, danach unser Leben führen und so weiter. Aber er sieht immer alle Gläubigen. Das war damals so und das ist heute auch nicht anders. Und wenn am Sonntagmorgen oder wann auch immer das Abendmahl, das Gedächtnismahl eingenommen wird, dieses eine Brot vor uns ist, dann dürfen wir nie aufgeben, den Gedanken und das auch auszusprechen, meine ich, dass er, der Herr Jesus und wir, alle Gläubigen, die ganze Versammlung sieht. Und deshalb wollen wir auch diesen Begriff Versammlung Gemeinde in dieser Hinsicht immer nutzen. Paulus zeigt, wir haben das gelesen, dass er an die Geliebten schreibt, Geliebten Gottes. Das sind solche, die eine Beziehung haben zu Gott. Seht ihr, es geht hier nicht so sehr um die Beziehung zu dem Herrn Jesus, so wichtig die auch ist. Wir haben eine Beziehung zu Gott. Lebst du diese Beziehung aus zu Gott? Oder ist Gott für dich irgendwie, selbst wenn du dich bekehrt hast, jemand, so eine Person, die so fremd ist, die so weit entfernt ist, vor dem man ja fast Angst haben müsste? Lehrmäßig oder so von den Gedanken her weißt du vielleicht, ich bin mit Gott im Reinen, ich habe Frieden mit Gott, Römer 5. Aber irgendwie, ob Gott das wohl, ob mich annehmen wird oder so? Nein, das sind Gläubige, und wer gläubig ist, wer an den Herrn Jesus glaubt, der hat eine Beziehung zu Gott selbst, zu dem Ewigen, zu dem dreieinen Gott. Und diese Beziehung darf er leben, diese Beziehung darf er und soll er, sollen wir pflegen. Sie werden dann auch berufene Heilige genannt, hier in dem nächsten Ausdruck, in Vers 7, berufene Heilige. Das zeigt uns nicht die Beziehung, sondern das zeigt uns die Stellung, in die Gott uns gebracht hat. Wir haben eine Beziehung zu Gott, aber wir haben auch eine Stellung. Und Stellung heißt, wenn ich von Stellung spreche, dann ist damit gemeint, so wie Gott uns sieht, das ist unsere Stellung. Nicht wie unsere Lebenspraxis aussieht, die mag manchmal leider sehr unheilig aussehen. Aber Gott sieht uns so, als Heilige, und zwar als berufene Heilige. Heilige heißt, dass er uns abgesondert hat. Erstens zu sich selbst. Der Geist Gottes hat dich und mich, wenn wir an ihn glauben, genommen und zu sich gebracht. Natürlich nicht körperlich, wir sind mit unseren Füßen, stehen wir ja auf dem Boden oder sitzen auf dem Stuhl. Aber geistlicherweise sieht Gott uns so, als dass wir zu ihm gehören. Dass wir zu niemand anders gehören als zu ihm selbst. Und dazu hat er uns zweitens getrennt, das ist Heilige eben auch, nicht nur abgesondert zu ihm hin, sondern auch abgesondert weg von der Welt. Und wenn ich jetzt von Welt in diesem Zusammenhang spreche, dann meine ich nicht die Menschen der Welt, dann meine ich auch nicht die Schöpfung als Welt, sondern dann meine ich das System dieser Welt, das heißt diese Welt, die sich Satan verschrieben hat und die Christus ablehnt. In dieser Hinsicht haben wir mit der Welt nichts mehr zu tun, davon hat Gott uns getrennt. Und wenn ich praktisch ein Leben nicht mit dem Herrn Jesus führe in Gemeinschaft, Gebet, Lesen des Wortes Gottes, in dem Denken an ihn und das, was er möchte von mir, dann bleibt die Stellung trotzdem bestehen. Dann sieht Gott mich weiter so. Aber wenn mein Leben eine Diskrepanz dazu ist, also damit nicht übereinstimmt, dann kannst du nicht glücklich leben und ich auch nicht. Und genauso, wenn Gott mich trennt von diesem System dieser Welt, ich aber mit dieser Welt praktische Gemeinschaft pflege, dann wirst du letztlich und ich auch nicht glücklich leben können. Und damit wir Heilige sind, musste Gott uns rufen, deshalb berufene Heilige. Da hat Gott gerufen. Und wenn er ruft, dann geschieht das. So wie er gesprochen hat, es werde Licht und es wurde Licht, so hat er gerufen und der Ruf heißt, dass er dich genommen hat und dann und mich und zu sich gebracht hat und getrennt von der Welt. Wir finden in Vers 10, haben wir gelesen, dass Paulus die Römer noch nicht persönlich kannte. Er hatte nämlich den Wunsch, zu ihnen zu kommen. Ich habe noch die zweite Stelle, Kapitel 15, angegeben, wo deutlich wird, dass Paulus echt den Wunsch hatte, zu ihnen zu kommen, aber sie noch nicht kannte. Seht ihr, das hat ihn aber nicht gestört darin, diesen Brief zu schreiben. Das war vielleicht gerade ein Nutzen, weil er ihnen dann nicht nur auf einzelne Punkte etwas hinschreiben konnte, wie bei den Korinthern, wo er war, sondern er konnte dann das Evangelium in seiner allgemeinen Wirkungsweise, in seiner allgemeinen Form, in seinen Grundprinzipien konnte er ihnen vollständig vorstellen. Aber seht ihr, wenn man gläubig ist, dann kennt man trotzdem den einen oder anderen da aus Rom. So wie das mit uns doch auch geht. Auch wenn wir manchmal vielleicht weit voneinander entfernt wohnen, aber da wir in dem Herrn Jesus verbunden sind, gibt es dann doch irgendwo, wo man sich trifft, wo man sich sieht und dann auch solche Beziehungen wahrnimmt. So finden wir mehr als, ich glaube, in jedem anderen Brief, hier in Kapitel 16, Grüße, Personen noch und nöcher, die Paulus kannte. Woher kannte er sie? Naja, durch seine Arbeit. Das waren Leute, die er irgendwo gesehen hatte, die ihm mal begegnet waren, die dann vielleicht dahin gezogen waren, wie Aquila und Priscilla, und die er deshalb grüßen konnte. Manche von diesen Gläubigen aus Rom waren vielleicht schon sehr früh mit dem Evangelium in Verbindung gekommen. Wenn ihr nach Apostelgeschichte 2 gehen wollt, ich habe diesen Vers dort angeführt, in Kapitel 2, Vers 10, da lesen wir, dass bei der ersten Predigt des Apostels Petrus, nachdem der Heilige Geist gerade auf die Erde gekommen war, es dann heißt, dass ihn hörten, Vers 8, alle möglichen Leute in ihrer eigenen Mundart, und dann Vers 10, sowohl von Phrygien, Pamphylien, Ägypten und die hier weilenden Römer. Möglicherweise war das der erste Schritt zu der Versammlung, Gemeinde, die dann in Rom entstand. So ist das auch heute. Dass eine Versammlung, eine Gemeinde muss nicht notwendigerweise erst dann entstehen, wenn an einem Ort das Evangelium verkündigt wird. Sondern du oder ich, wir können irgendwo sein und da das Evangelium hören. Und Gott kann das dann benutzen, um, wenn ich nach Hause komme, an meinen Wohnort, dass ich dann etwas weitergebe von diesem Evangelium. Kann, das sollte sogar so sein. Wie ist das denn mit deinen Nachbarn? Wissen die alle, nicht nur, dass du bekehrt bist, sondern wissen sie auch alle, dass sie sich bekehren müssen? Kennen sie etwas von dem Evangelium? Nun wird keiner von uns in der Lage sein, wie der Apostel Paulus, in dieser Gründlichkeit, in dieser Systematik, in dieser Überzeugungskraft das Evangelium weiterzugeben. Aber so ein bisschen haben wir alle die Pflicht. Wir sind nicht alle Evangelisten, die wenigsten von uns sind Evangelisten, aber wir sind alle Zeugen des Herrn Jesus. Ob wir das wollen oder nicht, wir sind Zeugen. Entweder Zeugen, die auf ihn hinweisen, oder Zeugen, die von ihm wegweisen. Ja, das ist die Frage. Ich finde das eigentlich immer wieder erstaunlich. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich frage mich, warum werde ich so wenig von meinen Nachbarn eigentlich angesprochen? Man kann das natürlich immer argumentieren damit, ja, die Welt ist, oder selbst die christliche Welt ist derart schlecht geworden, dass kein Interesse mehr da ist, dass es eine abgefallene Christenheit ist. Mag sein, dass das ein Teil der Erklärung ist. Aber ich meine ein mindestens genauso wesentlicher Teil ist doch, dass mein Leben vielleicht an zwei Elementen krankt. Wir Zeugen zu sein, heißt ja Licht zu sein. Und Licht hat in der Schrift immer zwei Aspekte. Ein Aspekt ist, dass etwas sichtbar wird. Der zweite Aspekt ist, oder dass jemand in das Licht gestellt wird, das Gewissen angesprochen wird, dass Klarheit im Blick auf sein Leben kommt. Der zweite Aspekt ist, Licht hat ja immer eine Lichtquelle. Und die Lichtquelle in der Schrift ist eigentlich die Sonne. Und Sonne macht nicht nur hell, sondern macht auch warm. Wenn wir also Zeugen sind, sollen wir nicht nur Licht in dem Sinne verbreiten, dass wir die Leute in das Licht, in die Klarheit stellen, sondern dieses Licht muss auch warm sein. Und kann es sein, dass an dem einen oder an dem anderen oder an beiden Dingen mein Leben schon mal krankt? Man kann die Wahrheit sehr klar weitergeben. Aber wenn ich keine Atmosphäre der Liebe irgendwie weitergebe, dass die Leute empfinden, sie sind gewollt. Und das ist eine Atmosphäre, wo man sich auch irgendwie liebt, wo man sich gegenseitig hilft. Wenn das fehlt in meinem Zeugnis, und das merken die Leute, meine Nachbarn, die sehen mich jeden Tag irgendwie immer mal wieder. Und die spüren, ob da nicht nur Klarheit, sondern auch Liebe vorhanden ist. Oder umgekehrt. Ich kann natürlich auch eine Atmosphäre der Liebe, des Schönen darstellen, aber überhaupt keine klaren Worte mehr reden. Oder beides kann in meinem Leben fehlen. Und dann kommt keiner zu dem Herrn Jesus. Schade, wenn ich dafür verantwortlich wäre. Wir sehen dann weiter, dass die Versammlung sowohl aus Juden als auch aus Heiden bestand. Gemeint ist aus Christen, die aus diesen beiden Herkünften stammten. Juden, das ist Apostelgeschichte 2 zum Beispiel, und Heiden, finden wir in unserem Brief ja mehrfach. Er hat in Vers 13 haben wir das gelesen, dass er auch unter den übrigen Nationen Frucht haben wollte, nämlich in Rom. Da waren offenbar auch Gläubige aus den Nationen. Auch in Vers 5 finden wir, dass die Gläubigen aus beiden Herkünften stammten. Ein zweiter Teil noch, an wen sich Paulus richtet, oder zu diesem Punkt ist, dass man nicht genau sagen kann, wann die Versammlung in Rom entstanden ist. Eines können wir wohl sagen, sie ist nicht durch Paulus entstanden, sonst wären sie ihm nicht so unbekannt gewesen. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass sie durch Petrus entstanden wäre. Wir wissen es einfach nicht genau. Weder durch wen, noch wann. Seht ihr, eine Versammlung muss nicht entstehen durch herausragende Leute Gottes. Sie kann durch dich und durch mich entstehen. Letztlich entsteht sie durch Gott natürlich. Aber es geht nicht, Gott benutzt nicht immer nur so Paulus und Petrus in dieser Welt, sondern dein Leben und mein Leben kann dafür verantwortlich sein, dass an unserem Ort eine Versammlung, eine Gemeinde Gottes entsteht. Ich bin Zeit meines Lebens bis heute, bis auf eine kurze Ausnahme, von dem Ort, wo ich wohnte, an einen anderen Ort gefahren, um mich zu versammeln. Ich glaube nicht, dass das eigentlich normal ist. Normal ist, dass an dem Ort, wo du bist, Versammlung, Gemeinde Gottes ist. Und nicht nur Gläubige, sondern auch solche, die sich nach seinem Wort versammeln. Der Gedanke der Kirche an jedem Ort, was leider heute nur noch Kirchengebäude manchmal sind, der ist absolut biblisch. An dem Ort, an jedem Ort, da sollte die Versammlung, die Gemeinde Gottes sein. Ich hoffe, dass wir diesen Gedanken jedenfalls ab und zu auch mal überdenken, dass das eigentlich so ist, dass Gott möchte, dass wir auch mitwirken daran. Und lassen wir nicht zu, dass wir uns immer entschuldigen damit, ja, wir sind ja in der letzten Zeit, schon recht. Aber was hast du denn daran getan, was habe ich daran getan, dass das Licht an dem Platz, wo ich bin, verbreitet wird, dass da auch man in Übereinstimmung mit Gottes Wort zusammenkommen kann. Interessant ist in Rom auch, das 16. Kapitel zeigt das, dass die Gläubigen in Häusern zusammenkamen. Ich habe heute noch gelesen in einer christlichen Zeitschrift über diese Megagemeinden, die besonders in Amerika, aber zum Teil ja auch in Deutschland existieren. Wir finden das eigentlich in der Schrift nicht. Wenn da, wie in Jerusalem oder hier in Rom, viele Gläubige waren, dann haben sie sich eher in Häusern versammelt und eben in verschiedenen Häusern. Und das war dann die Versammlung Gottes an dem Ort. Ich finde das eigentlich eine Atmosphäre da in den Häusern. Das ist ja nicht notwendig und die Schrift sagt uns auch nicht, wie wir das handhaben sollen. Aber es ist doch irgendwie ein schöner Charakter, wie Römer 16 eben deutlich macht, dass man in den Häusern zusammengekommen ist. In Rom muss es übrigens sehr viele Christen gegeben haben. Ich habe das mal hier aufgenotiert, dass der Geschichtsschreiber Tacitus da in 64 nach Christus unter Nero davon spricht, dass eine große Menge an Christen in der Stadt war. Ich glaube, wenn man das heute anschaut, Rom, da sieht man da leider nicht mehr so viel von. Zu dem Ort deshalb noch ein paar geschichtliche Dinge. Ich will das jetzt nicht weiter aufführen. Ihr könnt das ja lesen, nachlesen auch. Dann vielleicht auch auf der CD zum Beispiel. Diese Stadt ist, wie wir wissen, relativ alt. Wahrscheinlich aus dem Zusammenschluss mehrerer Siedlungen entstanden. Wurde relativ früh eine Republik. Also mit einem gewählten, sehr modern gewählten Staatsoberhaupt. Das ging dann wieder zurück und mündete ja dann, wie wir wissen, in diese Diktatur, unter anderem dann auch von Nero, der ja dann Paulus und auch spätere gläubige Diener zum Opfer gefallen sind. war eine sehr große Stadt, Millionenstadt schon damals. Ja, ich glaube, zu der Stadt selbst brauche ich nicht mehr viel dazu zu sagen. Es war eine Stadt von viel Götterei. Also da war sehr der Götzendienst, der dort in dieser Stadt war, der war sehr verbreitet. Aber auf der anderen Seite war offensichtlich das, was die Juden taten, nämlich einen Gott anzubeten, hatte doch auf viele Leute dann eine Anziehungskraft, weil sie irgendwie gemerkt haben, diese Vielgötterei, die kann uns irgendwie innerlich nicht glücklich machen, die kann uns nicht einen Halt geben, den wir für unser Leben brauchen. Vielleicht zum Schluss jetzt für diesen ersten Teil noch, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat, woher er kam, dass ein wenig die Lebensumstände des Apostels uns zeigt. Wenn ihr einmal Kapitel 15 aufschlagen wollt, dann seht ihr, Paulus spricht da über seine Pläne, die er vorhat. Kapitel 15, Vers 25, er sagt, jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, einen gewissen Beitrag zu leisten für die Bedürfnisse unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Und so weiter, dann lese ich noch Vers 30. Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich vor den Ungläubigen in Judäa gerettet werde und mein Dienst für Jerusalem den Heiligen wohl angenehm sei. Er hatte also, er war da irgendwie in Mazedonien, in dem Bereich Griechenlands, wenn wir das heute sehen wollen, und war auf dem Weg, um nach Jerusalem zu gehen. Wenn ihr dann diese Empfehlung von Phoebe, Kapitel 16, euch noch anschaut, dann ist sie eine Dienerin der Versammlung in Kenchreae. Das ist die Hafenstadt von Korinth gewesen. Es wird auch Gaius erwähnt, in diesen Grüßen, von dem wir wissen aus 1. Korinther 1,14, dass er in Korinth war. Jetzt mache ich eine kurze Klammer auf, woher wissen wir, dass der Gaius derselbe ist, der hier erwähnt wird und der in 1. Korinther erwähnt wird. Das können wir natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber es hat sich folgende allgemeine Regel als hilfreich erwiesen oder als ein Grundsatz, auf dem man aufbauen kann. Wenn in der Schrift, speziell im Neuen Testament meine ich, eine Person mit einem Namen genannt wird und dieser Name taucht woanders nochmal auf, ohne Zusatz, dann scheint es sich um dieselbe Person zu handeln. Wenn aber bestimmte Zusätze genannt werden, zum Beispiel Alexander einmal der Schmied, dann scheint eine spezielle Persönlichkeit gemeint zu sein, die eben an anderer Stelle, wenn nur von Alexander die Rede ist, nicht gemeint ist. Aber wenn es ohne Zusätze eine Person genannt wird, dann anscheinend ist dieselbe Person gemeint. Dann lesen wir noch von Erastus, dem Stadtkämmerer, und in 2. Timotheus 4 wird auch das mit Korinth verbunden. Deshalb nimmt man an, dass Paulus diesen Brief, ich habe das schon vorhin gesagt, auf der dritten Missionsreise geschrieben hat, und zwar in der Zeit, wo er offenbar in Korinth gewesen ist. Ich habe diese Stelle hier gar nicht angegeben, erstaunlicherweise. Das wäre dann Apostelgeschichte 20. Also nicht diese Begebenheit, wo wir ihn in dieser längeren Zeit in Korinth finden, sondern Apostelgeschichte 20, Vers 3. Und nachdem er sich 3 Monate aufgehalten hatte, wir lesen dann Vers 1 am Ende, Mazedonien, Griechenland. Und als er nach Syrien abfahren wollte, wurde von den Juden ein Anschlag gegen ihn geschehen. Oder ist da geschehen? Das ist dieses Gebet, was wir in Römer 15 da auch gesehen haben, dass er bittet, dass er vor diesen Gefahren der Judäa da bewahrt bleibt. Also die Juden haben immer wieder da Anschläge auf ihn vorgesehen oder hatten sie es so auf ihn abgesehen. Wahrscheinlich hat er also diesen Brief aus Korinth, gerade aus dem Ort geschrieben, wo so viel Unordnung war, Und wo er im 2. Korintherbrief schreibt, wenn ich dann komme, dann kann das sein, dass ich mit der Rute komme. Und da schreibt er dann einen Brief an die Römer, die in einem ganz anderen Zustand waren und wo er die Freiheit hatte, nicht über einzelne Dinge zu schreiben, die er ermahnend ihnen vorstellen musste, sondern wo er ihnen dann in Freiheit sehr systematisch das Evangelium in seiner ganzen Weite vorstellt. Ja, vielleicht machen wir dann die Pause, wenn jetzt keine direkte Frage erstmal vorhanden ist.